Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kammertöne. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Meine Gäste heute sind Professor Dr. Klaus Püschel, ehemaliger Direktor des Instituts für Rechtsmedizin am UKE, Professor Dr. Benjamin Ondruschka, Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am UKE und Jan Hieber als Leiter des LKA Hamburg. In dieser Folge spreche ich mit meinen Gästen über ein schwieriges, sensibles Thema. Sexualisierte Gewalt und medizinische Betäubung verbunden mit systematischem sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung in Partnerschaften. Mit dem Blick aus rechtsmedizinischer und polizeilicher Perspektive und dem Ziel, noch einmal für diese Problematik auch im medizinischen Kontext zu sensibilisieren, wollen wir über Prävention, vor allen Dingen aber auch über die Möglichkeiten von Diagnostik und Hilfe für Betroffene sprechen. Ehe wir jetzt beginnen, möchte ich kurz eine Triggerwarnung loswerden an alle Hörerinnen und Hörer, die sich durch diese Thematik belastet fühlen. Bitte entscheidet euch, diese Folge nicht allein oder eventuell auch gar nicht anzuhören. Anders für uns war der Fall Gisèle Pélicaud aus Frankreich, einer der erschütterndsten Fälle sexualisierter Gewalt der letzten Jahre. Welche Muster können dabei sichtbar werden und wie können Ärztinnen und Ärzte insbesondere Hinweise auf solche Verbrechen erkennen und helfen? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen gelten und was ändert sich gerade politisch und was muss sich noch ändern? Meine erste Frage geht an Klaus Püschel. Du hast diesen Fall ja intensiv verfolgt in den Medien und auch in den anschließenden Veröffentlichungen. Was war für dich wichtig, auch vor dem Hintergrund deiner rechtsmedizinischen langjährigen Erfahrung?
Aus meiner Sicht hat dieser Fall ja sehr unterschiedliche Perspektiven. Erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, kann das in Hamburg genauso passieren? Oder haben wir hier vielleicht bestimmte Mechanismen auch im Bereich der Rechtsmedizin, die dem entgegensteuern? Darüber werden wir später sicherlich noch reden. Ich meine, wir sind da besser aufgestellt. Die zweite Frage ist natürlich, ja, war da eigentlich jemals ein Arzt involviert, vielleicht auch ein Rechtsmediziner? Gab es irgendwann irgendwelche Dokumentationen, spurenkundliche Untersuchungen, vielleicht Befragungen von Profis, wie das jahrelang passieren kann? Und dann habe ich mir sehr speziell vor allen Dingen überlegt, wie war die Rolle der Ärzte, ja, der niedergelassenen Ärzte, der Krankenhausärzte. Rechtsmedizin habe ich schon erwähnt, und da hat mich dann tatsächlich eine gewisse Wut gepackt, als ich das Buch gelesen habe, der Tochter von Frau Pélicaud. Die heißt Darian, und sie ist auch selbst betroffen, aber sie hat vor allen Dingen auch beschrieben, wie es ihrer Mutter ergangen ist. Und ich erlaube mir gleich mal den Hinweis, die Mutter war wiederholt vielfach bei Allgemeinmedizinern, bei Gynäkologen, bei Neurologen, bei Psychiatern und hat darüber berichtet, dass sie völlig unerklärlich die Erinnerung verloren hat, dass sie ja plötzlich weg war und dass sie aufgewacht ist und ja merkwürdige Empfindungen hatte. Also es sind da viele medizinische Untersuchungen gelaufen, aber, und damit erstmal Schluss, es wurde niemals überhaupt auch nur daran gedacht, chemisch-toxikologische Untersuchungen durchzuführen im Hinblick auf die Erklärung dieser ja sehr merkwürdigen, vielfältigen Symptomatik, die die Frau geboten hat. Und das sind halt die Hauptfragezeichen, die ich im Augenblick im Zusammenhang mit uns Ärzten hier mache.
Giselle Pellico ist ja über 10 Jahre von ihrem Mann immer wieder betäubt worden und auch über Online-Plattformen zur Vergewaltigung und zum Missbrauch angeboten worden. In dem Prozess, in dem ihr ehemaliger Ehemann zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, sind auch viele Mittäter bis zu 15 Jahren verurteilt worden. Wir müssen davon ausgehen, dass dies nicht etwa ein Einzelfall im Ausland ist, sondern auch in Deutschland regelmäßig diese Art von Übergriffen stattfindet. Dies ist also insofern kein Einzelfall. Benjamin Ondruschka, was sind deine Erfahrungen in dieser Hinsicht? Wie würdest du das als Rechtsmediziner beurteilen?
Ich glaube, der Rechtsmediziner, die Rechtsmedizinerin schaut grundsätzlich auf suspekte Fälle, eigenartige Symptome, besondere Schilderungen oder gerade auch Erinnerungsverluste immer mit einem besonderen Blick, weil wir fachlich mit genau den schwersten Fällen zu tun haben. Die Dimension, die über die Grenze aus Frankreich gekommen ist, ist in unserem praktischen Alltag bisher nicht vorgekommen. Aber es ist natürlich vorstellbar, dass solche Praktiken, gerade wenn da auch nicht nur das persönliche nahe Umfeld beteiligt ist, sondern fremde Männer am Ende eine Rolle spielen in diesen Vergewaltigungshandlungen, sicherlich möglich. Und die Polizei, die Landeskriminalämter sind dann an den Ermittlungen beteiligt, sobald sie davon Kenntnis haben. Vielleicht ist die Rolle der Rechtsmedizin insofern besonders, als dass in keiner anderen Fachrichtung eine ganz besondere Blickperspektive gewählt wird, während alle anderen Ärzte Zeit ihres Studiums, Zeit ihrer praktischen Tätigkeit immer darauf geprimt werden, nach vorne auf dem Zeitstrahl zu schauen, wie kann ich denn der Patientin, dem Patienten helfen? Was muss ich tun, dass es ihm wieder besser geht? Ja, sehr trivial, indem ich irgendwie die Wunde nähe oder auch ein neues Medikament gebe, schaut der Rechtsmediziner, die Rechtsmedizinerin eher zurück. Was muss passiert sein, dass dieser Symptomkomplex überhaupt auftritt? Hier zum Beispiel diese unerklärlichen Erinnerungsverluste oder auch körperliche Beschwerden, gynäkologisch Auffälligkeiten, Ausfluss oder dergleichen. Und genau da muss die Hellhörigkeit passieren. Hier stimmt etwas nicht. Das denkt sich die Patientin oder auch ein Patient nicht aus, sondern dafür muss es eine Ursache geben. Und so abstrus und vielleicht auch unmöglich die klingt, so unmöglich ist sie nicht, sondern theoretisch natürlich denkbar. Und genau in diese Fälle müssen wir die Ärzteschaft sensibilisieren, dass es nicht vorschnell zu einem Abtun kommt, dass die Patientinnen eben nicht als die denken sich was aus oder haben ein Bier zu viel getrunken, abgeurteilt werden, sondern dass man wirklich versucht, all die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, Spurensicherung, chemisch-toxikologische Analytik zu nutzen.
Bekannter bei den Ärztinnen und Ärzten in der Primärversorgung sind ja Fälle von K.O.-Tropfen und Missbrauch. Die berühmte Beimengung in Getränke, in Lokalen, im öffentlichen Raum, verbunden mit anschließenden Übergriffen. Dazu bemüht sich die Rechtsmedizin ja auch um Aufklärung, wie Spurensicherung sein kann, wie die Medikamente verstoffwechselt werden, was sozusagen zurückbehalten werden soll an Spuren. Das ist bekannt, aber was macht denn nun ein Arzt oder eine Ärztin, die die von dir angedeuteten Phänomene bei Patienten hört und nicht so richtig weiß, wie kann man denn jetzt weitermachen?
Die Kolleginnen und Kollegen sind allerorten, aber natürlich auch in Hamburg immer eingeladen, sich an die konsiliarische Kompetenz der Rechtsmedizin an unser Haus zu wenden, um Beratung zu erfahren, um vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, was könnte der Patientin fehlen, um entweder bei uns im Haus oder durch Anleitung adäquat Spuren zu sichern. Und gerade wenn wir von so systematischen Taten sprechen, die über lange Zeiträume laufen, sind wir natürlich immer noch in der Lage, als Rechtsmedizin auch analytische Beweise zu erheben, indem wir beispielsweise Haarproben analysieren auf Rückstände, auf Abbauprodukte oder die Muttersubstanzen selber, die sich in unseren Haaren ablagern. Dafür muss man aber kontaktiert werden oder die Ärzteschaft muss soweit sensibilisiert werden, dass sie solche Taten als im Bereich des Möglichen oder zumindest schon mal Vorgekommenen empfindet und entsprechend dann auch sich an die Expertise wendet. Es ist analytisch heutzutage keine Sensation, dass man im Kopf Medikamenten, Wirkstoffe, auch Rückstände von Drogen oder diesen K.O.-Mitteln findet, wenn man die Proben nur analysiert und bekommt. Wenn eine Probe nicht im Labor ankommt, können wir sie auch nicht untersuchen. Und das wäre etwas, was unbedingt in die Köpfe derjenigen, die mit solchen Fällen potenziell ärztlich sehr niedrigschwellig konfrontiert werden. Ich glaube, den Fällen ist gemein, dass die Frauen nicht von selbst wissen, was ihnen passiert ist. Das ist im Vergleich zu auch schlimmen Sexualdelikten oft anders. Da gibt es zumindest die Idee, dass ein sexueller Übergriff nachts am Wochenende bei der letzten Disco passiert ist. In diesen Fällen werden die Frauen das erwartbar nicht von selbst schlussfolgern, weil sie eben nur diese körperlichen Beschwerden der Schlaflosigkeit oder auch dieses Benommenseins der Erinnerungsverluste haben. Die detektivische Aufgabe ist an die Ärzteschaft zu sagen, es könnte sich um so einen Fall handeln.
Ja, es hat ja auch so eine ungeheure Dimension, die man eigentlich gar nicht für möglich hält. Man muss erstmal so daran denken, dass sowas vorkommt.
Nein, Birgit, das ist nicht so selten und so ungewöhnlich. Also da sind Bücher drüber geschrieben worden inzwischen, die sprechen von sexueller Unterwerfung oder in dieser Situation von chemischer Unterwerfung, die beschreiben, dass das ein Phänomen ist, was nicht nur ausnahmsweise vorkommt, sondern was eine größere Dimension hat. Und ich glaube, wir müssen wirklich dringlich dafür sorgen, dass die Ärzte im Rahmen der Fortbildung daran denken müssen, das ist ja das Wichtigste, dass es diese böse, sehr häufige Krankheit gibt, die ich Gewalt nenne, oder auch chemische Einwirkung. Und wir denken immer in der Dimension von Krankheiten. Und die Krankheit Gewalt oder die Krankheit chemische Einwirkung, die haben wir viel zu wenig im Blick. Das gilt ja auch in vielen anderen Bereichen, nicht nur bei dem Thema, was wir heute haben. Ich habe früher, das will ich nur ganz kurz sagen, immer gesagt, bei Schwindel muss man an Kohlenmonoxid denken. Ja, wer tut es? Kein Mensch. Ja, und es kommt immer wieder zu Todesfällen. Und da gibt es eben sehr viele Anwendungsbereiche, bei denen der Arzt tatsächlich auch mal aus dem üblichen Denkschema rausgehen muss und mal in einer ruhigen Minute nachdenken muss. Gibt es da nicht auch noch eine andere Erklärung?
Okay, ich, Jan Hieber, nach der Polizeifrage noch eine kurze Frage an Benjamin. Wie ist es denn mit dem Zugang zur Rechtsmedizin? Kann denn ein niedergelassener Arzt oder Ärztin einfach eine Überweisung ausstellen, zum Beispiel im GKV-Bereich? Oder wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Kann man bei euch anrufen?
Die Niedrigschwelligkeit ist ein hohes Gut der Rechtsmedizin und wir präsentieren das mit breiter Brust und absoluter Selbstverständlichkeit wirklich auch in genau dieser Art und Weise, wie wir es kommunizieren. Jede Privatperson kann vollkommen unabhängig von einer bei der Polizei gestellten Anzeige oder eines sowieso schon laufenden Ermittlungsverfahrens Kontakt zu uns aufnehmen, um Untersuchungen, um Spurensicherung, um Verletzungsdokumentation bitten. Das ist für alle Patienten, egal ob sie versichert sind, wo sie versichert sind, rund um die Uhr kostenlos. Und es wird in Hamburg in großer Zahl genutzt, weil das Angebot präsent ist. Wir sind dafür da, die Spuren adäquat zu sichern und tun das in unseren Laboratorien auch. Es geht nicht immer darum, dass dann zwingend sofort die Anzeige als Eingangskriterium existieren muss. Also diese Hochschwelligkeit braucht es gar nicht. Es geht auch nicht zwingend darum, dass die Proben, wenn sie adäquat gesichert wurden, innerhalb von wenigen Stunden analysiert werden müssen. Wir sind natürlich in der Lage, als hochprofessionelles Labor und Institut, diese Proben so sicherzustellen, dass wir die Analyse auch in Tagen, Wochen, Monaten unter der gleichen Aussagekraft starten können. Also es gibt überhaupt keinen Grund zu zögern, die Rechtsmedizin zu kontaktieren. Das trifft für betroffene Personen genauso wie für ärztliche Kolleginnen und Kollegen zu.
Ja, danke für diesen praktischen Hinweis, denn das ist genau die Frage, die man sich ja stellt, wenn man in der Praxis sitzt und denkt, da könnte was dran sein. Also jedenfalls sollte man da näher hingucken.
Unbedingt. Die Expertise der benachbarten ärztlichen Disziplin einzuholen, ist genau genommen aus meiner Überzeugung ein Ausdruck von Professionalität und nicht von Schwäche, den Randbereich nicht mehr abdecken zu können. Die Medizin ist derart spezialisiert geworden im Laufe der letzten Jahrzehnte, dass es den Generalisten gar nicht mehr gibt. Aber die Profis dazu zu holen, genau das ist das, woran man eben denken muss. Und das verlange ich dann auch von den Kolleginnen, die primär oder vielleicht etwas symbolisch gesprochen an der Front mit diesen Schwellen konfrontiert werden.
Jan Hiebert, ich wollte dich fragen, wenn eine Betroffene oder ein Betroffener zur Polizei geht, zur nächsten Polizeiwache und sagt, das ist komisch, mir sind merkwürdige Dinge passiert. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann so jemand im Weiteren unterstützt werden? Und vor allen Dingen auch, wie sieht es auch mit Hilfesystemen aus, die ja in diesem Zusammenhang auch gefragt sind?
Also, dass jemand zur Polizei kommt mit dieser Fragestellung, das setzt ja voraus, dass das Opfer im Grunde genommen schon einen Verdacht hat.
Ein komisches Gefühl.
Ja, das glaube ich, ist eher ungewöhnlich, dass man dann zur Polizei geht. Ich glaube, wahrscheinlich sind es eher die Ärzte. Wahrscheinlich sind es eher vielleicht sogar auch Opferhilfeeinrichtungen, so ein bisschen die Gatekeeper, die wir da im Blick haben müssen, die angesprochen werden. Ich will nochmal darauf hinweisen, dass es gerade für das Opfer, Klaus Büschel hat es ja gerade eben gesagt, aus einer Sicht ist das gar nicht so ungewöhnlich und alles schon länger bekannt. Aber ich glaube, aus Sicht der Opfer, das ist zumindest unsere Erfahrung, ist das eine so monströse Vorstellung, dass der Lebenspartner, der eigene Ehemann, dem man sein Leben anvertraut, einen auf so perfide Art und Weise hintergeht. Und da geht es ja nicht nur um diese Verbrechen der Vergewaltigung und des systematischen sexuellen Missbrauchs, da geht es ja auch um bildliche Darstellung. Das gehört ja zu diesem Phänomen dazu, das wird gefilmt und ins Internet gestellt und in Gruppen geteilt. Da feiern sich die Täter wirklich ohne Unrechtsbewusstsein und geben sich noch Anleitungen und stacheln sich an. Das, sich vorzustellen, dass das der eigene Partner macht, ist, glaube ich, schon eine extrem hohe Schwelle. Da wäre dieser Weg zur Polizei, glaube ich, schon eher ungewöhnlich. Wenn das natürlich mit so einer Verdachtslage verbunden ist, dann haben wir eine Spezialdienststelle, die auch sehr, sehr eng zusammenarbeitet mit dem Institut für Rechtsmedizin. Und dann hätte man natürlich zum Beispiel mit so einer toxikologischen Untersuchung einer Haarprobe eine gute Möglichkeit, mit korrespondierend auch der entsprechenden Befragung, welche Medikamente werden so gewöhnlich eingenommen, festzustellen, ob es da eben Auffälligkeiten gibt. Das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, weil wir müssen ja aufpassen, es darf keinen Generalverdacht gegen den Partner geben. Auch wenn es dieses Phänomen gibt, ist das natürlich auch nicht Sinn der Sache, sondern es geht wirklich darum, diese Auffälligkeiten, wenn man sie bei sich feststellt oder bei anderen auch, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn man im Familienkreis, im Bekanntenkreis sowas hört, dass man vielleicht mal in diese Richtung denkt. Und dann ist ja so eine Untersuchung auch noch eine Möglichkeit, das abzuklären objektiv und zu gucken, aha, kann das tatsächlich mit Substanzmissbrauch eben durch einen Partner auch zusammenhängen? Und dann hat man ein Ergebnis. Also wir wissen beispielsweise von Fällen, wo Menschen sich schwer tun, mit diesem Verdacht dann tatsächlich auch in Richtung der Polizei zu gehen, weil das ist dann eine Lebensentscheidung ein Stück weit, das muss man ja mal ganz klar so sagen. Insofern gibt es da, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, sich beraten zu lassen, das ein bisschen sicherer zu machen. Und dann natürlich ist die Polizei dann mit ihren Ermittlungsmöglichkeiten dabei, das aufzuklären. Und da wir ja nicht nur das Thema Substanz haben, sondern auch mit den ganzen klassischen kriminalistischen Methoden, also bei den Durchsuchungen finden wir in der Regel Bildmaterial oder entsprechende Substanzen und ähnliche Dinge, lässt sich das tatsächlich auch dann gut nachweisen. Aber das ist gerade eben ja von Benjamin Ondruschka gesagt worden. Die Schwierigkeit ist es erstmal überhaupt hinzukommen zu dieser Verdachtslage. Das ist der entscheidende Punkt.
Klaus, du sagst ja, das ist gar nicht so selten.
Ja, na, ich wollte einen anderen Einwurf in diesem Zusammenhang noch einmal bringen. Auch das muss man im Zusammenhang mit dem Fall Pilikot bedenken. Die Medikamente, die er eingesetzt hat, wurden Herrn Pilikot tatsächlich wiederholt, geradezu in Massen verschrieben von seinem Hausarzt, der sich wenig oder gar keine Gedanken darüber gemacht hat, was Pilikot eigentlich mit diesen Tabletten anstellt. Ja, die Tochter, die ja auch darüber geschrieben hat, hat später gesagt, damit hätte er regelrecht handeln können, weil er tatsächlich diese Medikamente ohne Indikationsstellung immer wieder verschrieben bekommen hat. Ein kleiner Aspekt am Rande, also nicht nur die Frau im Auge zu haben, sondern in dem Fall tatsächlich auch als Arzt im Auge zu haben, wen man welche Medikamente verschreibt und was der Patient eigentlich damit macht.
Ja, die Frage, was bedeutet das für die Frauen, ist ja in den Medien ausführlich diskutiert worden und auch die juristischen Konsequenzen, die gesellschaftspolitischen Konsequenzen, die aus der Wahrnehmung dieser Phänomene sozusagen entstehen. Es hat im Bundesrat im Mai 25 einen Gesetzentwurf gegeben, härtere Strafen für die Verabreichung von K.O.-Tropfen. Reicht das eigentlich als Konsequenz davon, was wir jetzt gerade besprechen?
Also ich glaube, dieses Phänomen braucht einen umfassenden Bekämpfungsansatz. Es gibt eine ganze Reihe von Stellschrauben. Dieses Thema Aufklärung, an dem ja jetzt auch durch diesen Podcast hier gearbeitet wird, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das Thema Prävention, Umgang mit den Opfern ist ganz, ganz wichtig. Die gesetzlichen Verschärfungen haben ihre große Bedeutung. Hamburg ist ja auch dieser Initiative im Bundesrat beigetreten. Gar keine Frage, diese Strafverschärfung ist dringend notwendig. Man wird auch gucken müssen in Richtung diese gewaltpornografischen Darstellung, diese Vergewaltigungsdarstellung von erwachsenen Personen. Gibt es da noch eine Strafbarkeitslücke, insbesondere was den Besitz betrifft? Da beschäftigt man sich auch mit. Das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig. Dann geht es um die Verantwortung ein Stück weit auch dieser Plattformbetreiber. Also im Fall Illico war es ja auch eine völlig unmoderierte Plattform, in der sich, sage ich mal, Verbrecher aller Art austauschen konnten. Und was natürlich auch ganz, ganz wichtig ist aus unserer Sicht, das Thema Ermittlungen im Internet nochmal nach vorne zu bringen, weil das eine Möglichkeit ist, auch nochmal von der anderen Seite her solche Fälle aufzuklären, wo eben Betroffene, wir haben drüber gesprochen, völlig im Unklaren über ihre Situation sind, nicht wissen, was da mit ihnen passiert. Und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu wissen aus unseren Erfahrungen, die ja zum Teil auch durch sehr verdienstvolle Recherchen journalistischer Art durch den NDR offen wurden, wo man sich über Jahre, sage ich mal, in solchen Chatgruppen aufgehalten hat, die infiltriert hat und dann entsprechend auch dieses Phänomen ins Hellfeld gebracht hat, dass wir da weiterkommen müssen, auch als Polizei, und dann häufig auf Opfer treffen, die eben wirklich, denen der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wenn sie mit diesen Vorwürfen konfrontiert werden und feststellen, das ist tatsächlich so. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und da gibt es, wie gesagt, einen ganz breiten Bekämpfungsansatz, der aber auch noch ausgefeilt werden muss. Ich glaube, da stehen wir noch am Anfang.
Und die Verarbeitung im Nachhinein erfordert ja auch interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also die Auswirkungen für die Frauen. Du hast es gesagt, das ist lebensverändernd, wenn man feststellt, dass sowas mit einem passiert ist. Benjamin, wie seht ihr das? Was macht ihr? Gebt ihr Adressen weiter? Versucht ihr zu unterstützen?
Ja, klar. So wie wir die Interdisziplinarität und Professionalität auf dem Weg zu uns einfordern, müssen wir natürlich vorhin haben wir mal von dem Gate gesprochen, auch der Türöffner in die Traumabewältigung sein, Traumatherapie, Anlaufstellen von Opferhilfeeinrichtungen, Psychologie, im Zweifelsfall je nach dann Ausprägungsgrad, auch stationäre Therapien. Das alles wird mitmoderiert und gehört genau genommen zur Begleitung der Betroffenen, der Opferrolle dann auch dazu, um die Person nicht im Regen stehen zu lassen. Es geht um viel mehr als den analytischen Nachweis, um nochmal auf die nüchterne Laborebene zurückzukommen, sondern natürlich dann auch um die fachliche, ärztlich-psychologische Begleitung der Betroffenen in der Nachzeit.
Wir müssen ja offensichtlich auch von einer großen Dunkelziffer ausgehen in diesem Kontext. Und Klaus, die Frage Krankheit, Gewalt. Ich weiß, dass du das immer wieder nach vorne gestellt hast, das ist ein Phänomen, was in dieser Form eigentlich, so wie du es thematisiert hast, noch selten besprochen wird.
Ja, ich kann mich da nur wiederholen. Gewalt in jeder Form ist eine der häufigsten Krankheiten auf der Erde. Diese Gewalt besteht dann nicht nur in Schießen und Stechen, sondern es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Einwirkungsform. Dazu gehört dann auch die chemische Gewalt. Aus meiner Sicht möchte ich vor allen Dingen nochmal wieder darauf hinweisen, dass wir unsere Rolle als Ärzte, die ja hier sehr vornehm beschrieben wird, unbedingt schon, finde ich, neu konfigurieren müssen, um die Krankheit Gewalt zu verstehen. Und wir Ärzte haben zu den Patienten ein sehr großes Vertrauensverhältnis. Sie sprechen mit uns wahrscheinlich häufiger über Dinge, die ihnen sehr merkwürdig vorkommen, die sie nicht verstehen, als mit anderen. Und von daher können wir uns auch nicht auf diese Rolle zurückziehen, die auch mal so angedeutet wurde. Naja, wir sind die Therapeuten, die Medikamente verteilen, gegen Schmerzen vielleicht oder gegen Schwindel, sondern wir sollten als Ärzte schon irgendwie versuchen, die tieferen Ursachen zu ergründen. Und die liegen eben nicht selten in unterschiedlichen Ausdrucksformen von Gewalt innerhalb der Familie. Und dafür müssen wir ein Ohr bewahren. Dafür brauchen wir auch ein bisschen Zeit. Das erfährt man nicht, wenn man das Kassendreieck frei macht. Ich bin jetzt so ein bisschen, ja, vielleicht zu allgemein oder zu kurz. Wir müssen den Patienten dann tatsächlich auch zuhören. Frauen, Kindern, die uns merkwürdige Dinge berichten, und dieser Aspekt, dass daran denken, dass das auch so im Rahmen unserer ärztlichen Tätigkeit für vorkommt, das finde ich eben extrem wichtig und darauf möchte ich immer wieder hinweisen.
Ja, ein Thema, was die Ärzteschaft betrifft, aber nicht die Ärzteschaft allein. Die Gesellschaft muss sich mehr mit diesen Phänomenen beschäftigen, auch wenn das eine unangenehme Beschäftigung ist. Ich glaube, das können wir sagen als Zwischenfazit unseres Gesprächs. Jan, ganz konkret nochmal die Frage, hast du einen Überblick über Ergebnisse der Strafverfolgung? Werden Täter verurteilt in Deutschland? Dieses Phänomen wird ja jetzt erst gerade, denke ich, konkret abgearbeitet in juristischen Verfahren. Hast du da einen Einblick? Kannst du uns dazu was sagen?
Also das Bundeskriminalamt sammelt jetzt gezielt die Informationen dazu. Wir sprechen da von einer zweistelligen Größenordnung von Fällen in diesem Phänomenbereich. Ich denke, es gibt da noch ein sehr, sehr großes Dunkelfeld. Das haben wir schon besprochen. Das jetzt auszuleuchten ist ein ganz, ganz wichtiger nächster Schritt. Es ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass in den Fällen, wo wir in Hamburg beteiligt sind, dass die Täter nochmal so eine Besonderheit aufweisen. Nach außen hin, auch in dieser Beziehung und Partnerschaft, hochmanipulativ und nicht auffällig. Dann aber bei Bekanntwerden sozusagen dieser Vorwürfe ist es nicht ein Einzelfall, dass der Ausweg Suizid gesucht wird. Also offensichtlich gibt es sozusagen eine absolute Abspaltung zwischen dem nach außen dargestellten Ich, der Persönlichkeit, und dem, was man dann auslebt in diesen Verbrechen und dann auch in diesen Foren, in diesen Internet-Chats. Und das ist uns jetzt tatsächlich nicht nur einmal so untergekommen. Und ich denke aber, dass die juristische Aufarbeitung, wenn erstmal der Verdacht da ist und das tatsächlich auch eine Ursache ist für diese Symptome, über die wir gesprochen haben, dann einfach gut möglich ist, weil wir viele Sachbeweise dann auch tatsächlich sammeln können. Das Entscheidende ist, erstmal überhaupt in diese Situation zu kommen, so zu denken. Und dann, wenn wir über das Thema Internet kommen, ist es die Identifizierung dieser Menschen. Und auch das kriegen wir hin. Wir müssen einfach den Verfolgungsdruck auf diese Täter massiv erhöhen in der nächsten Zeit. Und daran arbeiten wir jetzt nicht nur in Hamburg, sondern auch bundesweit mit allen LKA und dem BKA zusammen.
Nochmal finde ich ein interessanter Hinweis auf das Täterprofil, dass die Art der Beziehung zwischen dem Opfer und dem Täter kann auch schon mal ein Anlass sein, offensichtlich sich das genauer anzuschauen. Habt ihr darin Erfahrung?
Wir sehen in unserer sehr spezialisierten Ambulanz in der Regel die Betroffenen, die dann den Mut hatten, sich an uns zu wenden und sich für die Verletzungsdokumentation und Spurensicherung vorzustellen. Wir sehen regelhaft nicht begleitende Personen, erst recht nicht derer manipulativer Art. Für unsere Spezialambulanz, dem Childhood House, ist es sogar explizit unerwünscht, dass theoretisch Tatverdächtige, Sorgeberechtigte mit in die Untersuchungssituation kommen. Aber wir wissen natürlich aus der Realität der Niederlassung, Hausarzt, Internist, dass da natürlich Ehepaare gemeinsam zum Arzt kommen. Und das ist ein Kardinalsymptom für häusliche Gewalt, Übergriffigkeit und auch sexualisierte Gewalt, wenn bei Symptomen der Frau der Mann spricht und die Anamnese erzählt. Beispielsweise, das erfahren alle Medizinstudierenden und angehenden Ärzte. Für dieses spezifische Phänomen kann man das aber natürlich dann neu und muss man neu mit erwähnen, dass auch das eine Auffälligkeit darstellen kann und man daran denkt.
Genauso war es im Fall Pelikot. Also der Ehemann hat tatsächlich vergleichsweise häufig für seine Frau gesprochen und dann gesagt, die Frau ist überlastet, sie ist gestresst und sie braucht Ruhe und hat auf diese Art und Weise auch verhindert, dass andere Menschen mit ihr in Kontakt gekommen sind. Also das, was ihr beide eben hier so anschaulich geschildert habt, das trifft gerade auch im Fall Pelikot unbedingt zu.
In der Diskussion über die elektronische Patientenakte wird ja manchmal gesagt, dass in Zukunft das für die Kolleginnen und Kollegen leichter sein wird, wenn es Einträge in diese Richtung gibt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, dass das tatsächlich hilfreich ist, um diese Informationen sozusagen auch weiterzutragen. Denn es hat auf der anderen Seite natürlich auch eine Dimension, die man als Betroffene oder Betroffener vielleicht gar nicht in seiner Patientenakte haben möchte. Und dann ist es auch nicht drin. Und auf der anderen Seite ist es ja in der Patientenakte auch so, dass auch andere Berufsgruppen lesen können, was drin steht. Also ich bin mir nicht sicher, dass das hilfreich ist in diesem Zusammenhang. Aber der Austausch sozusagen, wie er hier beschrieben worden ist, das unmittelbare Netzwerk, das scheint der bessere Weg zu sein, um zusammenzubringen, was in den verschiedenen beruflichen, professionellen Kontexten wahrgenommen wird. Denn eine Gruppe von Akteurinnen oder Akteuren allein, also nur die Ärztinnen und Ärzte, haben das eigentlich wirklich schwer, das zu erkennen. Klaus, du widersprichst.
Nein, da widerspreche ich nicht, aber ich möchte schon noch einmal ja wirklich sehr energisch darauf hinweisen, dass wir bei Laboruntersuchungen nicht nur kleines Blutbild und Natrium-Kalium untersuchen lassen, sondern auch die Ärzteschaft muss sich in Bezug auf Kostenfragen ja fragen lassen, ob wir nicht Kontrollen von Medikamenten, das finden wir ganz wichtig. Wir fragen immer danach, warum machen wir das nicht durch eine systematische Analyse in den Haaren? Und das wäre eine Screening-Methode, um tatsächlich auch Besonderheiten herauszufinden. Ja, also ich finde in der Strategie der Untersuchung und der Laboruntersuchung und damit zusammenhängenden Kostenfragen brauchen wir tatsächlich energisch Veränderungen und aus diesem schematischen Denken Blutbild, Natrium, Kalium oder zum Teil auch sehr kostspielige Untersuchungen, die wir machen oder kostspielige Medikamente, da müssen wir raus und sagen, okay, warum nutzen wir nicht solche Möglichkeiten, die als Screening-Methoden geeignet sind?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil das eigentlich Ausnahmeuntersuchungen sind, die in dem normalen Versorgungskontext nicht vorkommen. Also wer würde schon normalerweise sagen, gehen Sie mal in die Rechtsmedizin und lassen Sie mal Ihre Haare untersuchen. Das muss vielleicht mal anders werden.
Das wären eben solche praktischen, pragmatischen Ansätze, um mit solchen Phänomenen fertig zu werden. Und dann natürlich vor allen Dingen auch dieser Gedanke frühzeitig, wenn jemand kommt, eventuell im engen zeitlichen Zusammenhang mit solchem Geschehen ist, dass man dann Blut, Urin und Haare zumindest aufhebt für die anonyme Spurensicherung.
Ich glaube, das Wichtige an der Möglichkeit der Haaranalyse ist, dass wir eben über die Haaranalyse in Abhängigkeit der Kopfhaarlänge selbstverständlich, aber sehr langen Zeitraum auch zurückblicken können. Und diese sehr schöne Chance, die uns beim Blut sonst nur ein Zeitfenster von vielleicht vielen Stunden bis maximal einem Tag gibt, erlaubt die Regelmedikation der Frau oder auch dem geschädigten Mann zu überprüfen und abzugleichen zu dem, was finden wir analytisch sicher. Was sollte auch im Haar drin sein, weil das Medikament aufgrund eines Bluthochdrucks oder auch einer Schizophrenie vielleicht eingenommen wurde? Und was ist zusätzlich drin? Und diese Option ist, wenn wir es analysieren, da, wenn keiner an die Analyse und die Möglichkeit dieser Beweiskraft denkt, dann fehlt uns dieses Teil der Beweiskette oder dieses Puzzlestein in der Ermittlungskette natürlich.
Auch nochmal ein Appell, die Rechtsmedizin in die normale Versorgung mitzudenken. Ich glaube, wir sind am Ende jetzt angekommen, so langsam. Ich kriege hier gerade ein Zeichen. Ich bin allen Gästen heute, Klaus Püschel, Benjamin Ondruschka und Jan Hieber, sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Denn das Problem ist offensichtlich größer, als wir alle gedacht haben. Und die professionelle Bearbeitung ist ein Stück weit skizziert worden auf diesem Weg. Gesellschaftspolitisch, glaube ich, muss sich mehr tun, mehr Bewusstheit dass es diese Dinge gibt, auch wenn man darüber nicht so gerne nachdenken will. Und für die Opfer müssen auch mehr Hilfemöglichkeiten vorgesehen sein. Wenn ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der Hilfe braucht, dann möchte ich nochmal die Telefonnummer 116016 erwähnen, Gewalt gegen Frauen, ein Hilfetelefon. Das Institut für Rechtsmedizin bietet, wie Benjamin das skizziert hat, vertrauliche Spurensicherung und chemisch-toxikologische Untersuchungen an. Und das LKA hat auch eine Medikamentenliste bzw. das BKA im Internet veröffentlicht. Das ist so etwas, was Fachleuten vielleicht helfen kann, gezielt zu untersuchen. Und auf den bundesweiten Hilfeseiten im Internet könnt ihr weitere Adressen recherchieren. Insofern nochmal ein Appell, aufmerksam zu bleiben im Alltag, im Beruf, im Kontakt mit Menschen und wenn ihr unterwegs seid und feiert, achtet auf die anderen, die mit euch dabei sind. Und mit einem großen Dank nochmal möchte ich mich verabschieden von euch und danke fürs Zuhören und bis bald in einer neuen Folge der Kammertöne. Tschüss.